Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Nicole Dittmer.
Guten Tag und zu Gast ist Stefan Gosepart, Professor für Philosophie an der FU Berlin. Willkommen im Studio, Herr Gosepart.
Ich freue mich, hier zu sein. Dankeschön.
Und es könnte eigentlich nicht besser passen an diesem Tag, denn fast alle Themen, die wir hier diskutieren, da könnte man eigentlich die große Frage der Gerechtigkeit drüber schreiben, Ihr großes Thema.
Richtig.
Ist es gerecht, dass Rutschen im Freibädern gesperrt werden? Stärkt das Gendern das Gerechtigkeitsempfinden? Ist es ungerecht, der Ukraine keine klarere NATO-Beitrittsperspektive zu bieten? Ich war deshalb heute Morgen, ich habe es eben schon angedeutet, wieder bei Aristoteles unterwegs unter Gerechtigkeitsfrage. Ist ja schon ein paar Jahrhunderte her. Haben Sie noch jemand anders, den wir dazu befragen könnten?
John Rawls ist der große Gerechtigkeitstheoretiker und mein Favorit, aber das fünfte Buch der Nikomachischen Ethik bei Aristoteles ist der Klassiker.
Fünftes Buch, genau, das habe ich mir auch gemerkt. Ja, wir sortieren, was zu sortieren geht und gehen gleich erstmal schwimmen. Ja, Ausweispflicht in Berliner Schwimmbädern heute, ohne Lichtbild, kein Einlass mehr. Hintergrund sind die Krawalle der vergangenen Tage und Wochen, vor allem diese Woche hat das eine große Rolle gespielt, Herr Gosepart. Da haben wir auch im Rahmen dieser Diskussion gelernt, dass Olaf Scholz zuletzt vor 40 Jahren schwimmen war. Wann haben Sie das letzte Mal ein Freibad von innen gesehen?
Ach, das ist noch nicht ganz so lange her. Ich bin eine Weile lang regelmäßig Bahnschwimmen gegangen für die körperliche Fitness. Jetzt mache ich was anderes. Also, aber da sieht sich schon ein Problem, dass die Freibäder verschiedene Bedarfe zu erfüllen haben, nämlich diejenigen, die irgendwie morgens ihre Bahn schwimmen wollen, um ihre körperliche Fitness aufzurechnen. Und natürlich dann vor allem ab nachmittags nach den Schulen, den Schulkindern die Möglichkeit zu geben, zu spielen, sich auszutoben und so weiter. Und das ist natürlich genau die Gelegenheit, wo es dann meistens zur Ausschreitung kommt.
Wer schwimmen will, muss morgens um 9:30 raus sein, ist meine Erfahrung.
So ist es, ja.
Ich habe gedacht, diese Krawalle, muss ich zugeben, wären vor allem ein Berliner Problem in bestimmten Schwimmbädern. Habe jetzt realisiert, dass es nicht so ist, dass das tatsächlich bundesweit gepöbelt, getreten und geschlagen wird. Man darf sich wundern oder auch vielleicht schon nicht mehr. Ihre Gedanken dazu?
Na, es ist, Sie sagen, es ist ein Gerechtigkeitsproblem, weil das natürlich für bestimmte Jugendliche sind, die praktisch auch keine andere Gelegenheit haben, als ins Freibad zu gehen und sich da dann doch auch auszutoben. Das müssen sie auch. Das entspricht ja auch irgendwie ihrem Alter. Und dabei dann zum Teil eben sich nicht an die öffentlichen Regeln halten und auch andere bedrohen. Und genau das ist natürlich das Problem. Das heißt, wir haben es gleichzeitig natürlich hier schon mit einem schichtspezifischen Umstand zu tun. Es sind eben bestimmte Kinder, die ins Freibad gehen, die eigentlich wenigstens in Berlin und in den Bezirken, in denen das passiert ist, eigentlich viel stärker gefördert werden müssten und in die Gesellschaft mit hereingeholt werden müssen. Und das sind schon ein Versagen unserer Gesellschaft, dass wir das nicht getan haben und die dann natürlich nach einem bestimmten traditionellen, aus ihrem Migrationshintergrund stammenden Männlichkeitskult dann bestimmte Muster ausleben. Und das können wir in dieser Gesellschaft einfach nicht tolerieren und dagegen muss man einschreiten.
Wow. Sie machen das große Thema jetzt direkt auf. Ich habe gedacht, Sie gehen es ein bisschen vorsichtiger an, aber da muss ich es nicht tun, weil wir sind natürlich direkt wieder beim Vorwurf, der möglicherweise kommt, struktureller Rassismus. Ist es nur eine bestimmte Gruppe? Ich muss sagen, bundesweit kann ich das überhaupt nicht beurteilen. Für die Berliner Schwimmbäder, vor allem das Columbia-Bad, stimmt sicherlich dieser Vorwurf, weil ich es auch selber erlebt habe. Mhm. Also ich bin da auch gerade noch mal heil rausgekommen, weil ich mich auf eine Diskussion eingelassen habe. Der Präsident des Verbands der Bademeister, Peter Harzheim, der ist tatsächlich so unterwegs, wie Sie sagt, formuliere ich mal so locker, der sagt, es sind Machos, die zugewandert sind. Damit führt man die Debatte natürlich wirklich in eine einzige Richtung, ne?
Nee, das möchte ich nicht. Also die andere Debatte ist, also das erste habe ich ja gesagt, es ist nicht, ich würde den Vorwurf jetzt nicht den in Anführungszeichen Machos machen, sondern unserer Gesellschaft, die nicht in der Lage gewesen ist, diese bestimmte Klientel auf eine bestimmte Weise schon frühkindlich und dann in der Schule entsprechend zu fördern und die eben sozusagen das jetzt da ausleben. Die sind eben, wir haben nicht die Verhältnisse wie in den Banlieues, wie in Paris, aber die fühlen sich zu Recht frustriert und das wissen wir ja auch, dass diese Einwanderer, die zum Teil ja auch aus Kriegsgebieten kommen, jüngst sich irgendwie hier noch nicht richtig einleben können. Das ist auch ein Problem für uns, genauso wie es ein Problem für die. Die Schuld möchte ich jetzt gar nicht denen zuschieben. Und das andere Problem ist natürlich, dass wir sehen müssen, dass wir die Freibäder, das wollte ich eben sagen, wir müssen genug Freibäder vorhalten, das ist eine Kostenfrage und wir müssen sie in der richtigen Weise vorhalten und das heißt, wir brauchen da einen Sicherheitsdienst und ein Sicherheitskonzept, das eben Übergriffe möglichst verhindert und das wird wiederum auch viel Geld kosten. Diese Bäder sind unterfinanziert, die Leute, die da arbeiten, sind zu Recht frustriert, weil es einen Personalmangel gibt. Das ist generell ein Problem. Also insgesamt müsste man viel mehr in die öffentlichen Bäder investieren, um zu solchen Vorfällen gar keinen Anlass zu geben.
CDU-Bürgermeister Kai Wegner hier in Berlin hat schon vieles angekündigt. Polizei soll jetzt demnächst davor stehen. Ausweispflicht, die wir ab heute haben. Wiederholungstäter sollen nicht mehr rein dürfen und so weiter. Peter Harzheim geht noch weiter. Der spricht davon, finde ich persönlich sehr, sehr schwierig, dass man direkt an der Kasse, er benutzt tatsächlich dieses Wort, selektieren muss. Schwierig,
nein,
oder?
Nein, nein,
sehr
das,
schwierig.
Nein, nein, das geht natürlich nicht. Racial Profiling ist nicht zulässig, würde ich sagen. Auch schon Ausweispflicht, auch Polizei sind immer schon bestimmte Maßnahmen, die abschrecken sollen, aber die natürlich genau das Konfliktpotenzial wir gegen die Staatsmacht irgendwie immer erhöhen. Ich finde, das muss niederschwelliger passieren. Es muss mit Sicherheitskonzepten in dem Bad passieren. Also ich bin jetzt kein Experte, aber sozusagen, dass man jetzt nicht irgendwie das Gefühl hat, man muss damit schwer bewaffnet, wie bei Demonstrationen, in der Polizeimacht vorm Freibad stehen. Das ist einfach das völlig falsche Signal. Das Freibad soll ein Ort sein, wo wir alle als Bürgerinnen und Bürger hingehen können, friedlich und gelassen. Und dann muss intern irgendwie dafür gesorgt werden, dass irgendwie genug Sicherheitskräfte da sind, dass die den ersten Übergriffe sofort irgendwie einschreiten können und dann auch manns genug wahrscheinlich wirklich sind, um dann den einen oder anderen auch tatsächlich ergreifen zu können und dann für den Tag zum Beispiel des Bades zu verweisen.
Sie haben es angesprochen, das ist ein Gedanke, der mir heute Morgen durch den Kopf ging. Ort für alle, reden wir immer wieder drüber, wenn wir über Freibäder reden, dass sich ja da wirklich alle Bevölkerungsschichten treffen. Finde ich ein bisschen schade, dass es jetzt möglicherweise dazu führen könnte, dass eben bestimmte Eltern sagen, nee, wir schicken unsere Kinder da nicht mehr hin, oder?
Ja, ich meine, das wäre ja sowieso die Hoffnung, das haben wir ja auch bei Schulen, aber wir wissen, dass wir wenigstens auch in Berlin mit der Wahrheit leben, dass unsere Stadtteile segregiert sind, dass in bestimmten Stadtteilen bestimmten Schichten mehr vorkommen als in anderen und deshalb ist es inzwischen natürlich nicht mehr so, dass ich in Neuköllner Grundschulen die Schichten mischen oder auch in den Freibädern nahe Neukölln. Schön wär's. Genau das ist aber das, wo wir eigentlich wieder hinkommen müssen. Wir müssen gerade die Segregation oder Parallelgesellschaften in unserer Gesellschaft verhindern. Und dazu sind genau natürlich gemeinsame Spielstätten für Jugendliche, die das noch gar nicht so politisiert sehen, wenigstens wenn sie jünger sind, genau der Ort, wo sie das lernen, dass sie mit allen zusammenspielen können und sollten.
Deutschlandfunk Kultur. Mein Demokratiemoment.
Wir kommen zum sogenannten Demokratiemoment in dieser Sendung, den wir im Rahmen unseres Jahresthemas Wehrhafte Demokratie jetzt mal eine Zeit lang in dieser Sendung tragen wollten. Und da bringen Sie heute mit, Herr Gosepart, Stefan Gosepart ist bei mir, Philosoph, das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, auch so eine semantische Errungenschaft der Politik. Darum geht es aber nicht. Es geht um die Bedingungen, zu denen Wissenschaftler an Universitäten arbeiten. Bitte.
Jawohl. Das Demokratiemoment, und ich habe mir wirklich einen Moment ausgesucht, ist der 17. März 2023, also vor ganz kurzer Zeit. Da hat das Ministerium für Wissenschaft und Forschung einen neuen Gesetzentwurf gepostet und innerhalb von 48 Stunden hat es auf Twitter so einen Sturm der aktiven Gruppe / Ich bin Hanna, die sich für die Verbesserung der Situation der Mittelbauler, der wissenschaftlichen Mitarbeiter an Universitäten einsetzt. Die sind so sturmgelaufen gegen ein meines Erachtens wirklich schlecht gemachtes Gesetz, dass nach 48 Stunden, ich glaube es war ein Sonntagabend, der Staatssekretär dieses Gesetz zurückgezogen hat. Ich finde, wow, das ist wirklich ein Demokratiemoment, wo sich die positiven Seiten des Internets mal zeigen.
Man könnte sogar sagen, es ging noch schneller. Ich erinnere mich nämlich, weil ich an dem Tag auch direkt ein Interview dazu geführt habe. Es gab ja dann diesen Brief von den Wissenschaftlern neben dem Hashtag. Und das ist zumindest die Ankündigung, das, was geändert werden würde, die kam unmittelbar nach dem Brief. Das ging tatsächlich wirklich schnell.
Richtig. Die haben gesagt, muss zurück in die Reparaturhalle, war das, was der eine Staatssekretär gesagt hatte.
Mittlerweile ist repariert. Und obwohl ich ehrlich zugeben muss, ich habe schon 3 Interviews zu diesem Thema geführt, könnte ich jetzt nicht referieren, was jetzt dieses neue Gesetz ganz en Detail beinhaltet. Es geht eben um die Laufzeiten, wie Wissenschaftler an Universitäten arbeiten können, wie lange, um die sogenannte Postdoc-Phase und so weiter. Was aber klar ist, mit dem Gesetz, was jetzt auf dem Tisch liegt, ist es nicht wirklich besser geworden,
nee,
oder?
Nee, genau. Ich meine, die Details interessieren wahrscheinlich auch nicht alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Das
aber
ist eine wirklich
Universität.
Ja, genau, gerne. Deshalb, so, das wollte ich eben. Ich wollte jetzt eine Etage höher gehen und sagen, das deutsche Universitätssystem ist im Umbruch und dieser Umbruch läuft, wie leider ja vieles in Deutschland im Moment, sehr, sehr langsam. Wir haben eben realisiert, dass wir das alte deutsche System mit einem Professor, einer Professorin, die einen Assistenten hat, von der man dann lächerlicherweise meistens sagte, der muss musste den Aktenkoffer dann in den Hörsaal tragen oder sowas. Davon sind wir tatsächlich weg. Wir internationalisieren uns, wir führen stärker ein System ein, wie wir das in den angelsächsischen Ländern kennen.
Das ist gut zu hören, Herr Gosepart, dass wir so weit schon sind.
Ja, ich glaube, das ist jetzt schon selbst meine Generation und das ist ja diejenige, die als Professoren jetzt ausscheiden wird, die findet das schon richtig und die nächste ja allemal. Nur jetzt das umzusetzen, wie genau sollen jetzt die neuen Bedingungen für die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen sein, das ist schwierig und natürlich gibt es dann auch ein intergenerationelles Problem. Man will jetzt die Bedingungen nicht nur verbessern für diejenigen, die jetzt gerade da sind, sondern man will natürlich auch denjenigen, die in 5 oder in 10 Jahren kommen, eine Chance geben, auf entsprechende Stellen zu kommen. Und das macht es kompliziert.
Das ist auch immer wieder das Argument der Politik, warum Verträge befristet werden, weil man eben denen, die nachkommen, auch irgendwie eine Chance geben will. Auf der anderen Seite nimmt es natürlich wiederum denen, die drin sind, die Perspektive, die sagen, sowas mache ich doch nicht mit, wenn ich in so und so lange studiert habe, einen Doktortitel habe und immer noch irgendwie mit begrenzten Verträgen arbeiten muss. Wie kommt man aus diesem Dilemma raus?
Naja, also die Professorenstellen sind ja permanente Stellen und auch da wird es natürlich immer wieder Nachwuchs geben, weil eben bestimmte Professoren auslaufen. Aber das
sind wenige.
Ja, genau. Nein, das wird so sein und das ist die harte Wahrheit, dass es ein, wie es im Englischen heißt, Bottleneck gibt, also ein Flaschenhals, durch den dann alle müssen und der ist sehr eng. Nicht alle können eine permanente Stelle an der Universität bekommen und die Frage ist einfach, wie früh macht man den Flaschenhals? Je früher man ihn macht, desto besser in gewisser Weise, weil nicht Leute lange Hoffnungen gemacht wird, die sie dann nicht erfüllen werden. Aber gleichzeitig heißt das, dass Leute dann natürlich viel früher wissen, sie werden es nicht schaffen. Und das ist frustrierend. Und ich glaube, das ist genau das, wenn wir einmal ein eingefahrenes System haben, an das alle gewöhnt sind und wird das Studium beginnen und wissen, so sind die Bedingungen, dann wird das funktionieren. Aber im Moment ist alles im Umbruch und deshalb wird natürlich über alle Stellschrauben dieser Bedingungen gerade kontrovers diskutiert.
Aber geht es nur, das noch als letztes, geht es nur um Professorenstellen? Geht es nicht auch um feste wissenschaftliche Mitarbeitsstellen?
Das geht es auch, aber das ist eben schon wäre eine Umstellung, wenn man eben sagt, es gibt außer Professoren noch sowas wie Lecturer, also Leute, die dauerhaft irgendwie Unterricht geben, mehrheitlich wahrscheinlich Unterricht, weniger Forschung. Aber Gegenargument ist dann immer, hat man 2 Klassensysteme an der Universität, sozusagen echte Professoren und nicht so echte Professoren, Professorinnen. Will man das eigentlich? Und dann gibt es natürlich auch eine Spannung darunter. Und darüber gibt es zum Beispiel noch keinen Konsens. Also weil man natürlich sagen würde, die eine Lecturer-Stelle kriegen, werden wahrscheinlich froh sein, dass sie kriegen. Aber eigentlich hätten die ProfessorInnen werden wollen. Und da muss man auch wenigstens eine Möglichkeit finden, dass sie sich weiterqualifizieren können, um das zu bekommen. Die Durchlässigkeit des Systems ist zum Beispiel auch so eine Schwierigkeit.
Wir reden unter anderem über Pausen beim Sprechen, Sternchen und Binnen-I. Das war alles nicht Thema gestern beim Rat der deutschen Rechtschreibung, sondern die Gender-Sonderzeichen. Da geht es um Gender-Stern und Doppelpunkt zwischen den Wörtern oder auch den Unterstrich. Darüber sollte beraten werden, ob das offiziell ins Regelwerk aufgenommen wird, beziehungsweise Empfehlungen abgegeben wird. Das bleibt weiter offen. Gender, Stern und Doppelpunkt müssen, die Formulierung fand ich sehr schön, weiter beobachtet werden. Es gibt keine Empfehlung und damit weiter viel Unklarheit. Wer darf was in welchem Kontext? Es bleibt kompliziert, Herr Gosepart, oder?
Ja, ich habe diesen Beschluss dieses Rates allerdings so verstanden, dass er keine Empfehlung abgegeben hat.
Ja, das habe ich gesagt.
Ja, das haben Sie gesagt. Und das heißt meines Erachtens, das wollte ich jetzt sagen, dass das irgendwie nicht zum offiziellen Regelwerk gehört, Gender-Sternchen-Unterstrich. Und das heißt, dass wahrscheinlich, das müssen, glaube ich, die Ministerinnen, die Kultusminister und Ministerinnen umsetzen, dass in der Schule sowas dann noch angestrichen wird. Und dann merkt man, der Beschluss, der Nicht-Beschluss ist auch eine harte Regelung. Ich finde das eben doch sehr konservativ. Es ist doch ein gutes Stück weit gesellschaftliche Realität, auch in den Medien. Und ich finde, man sollte es zumindest dulden.
Aber das ist eben genau die Frage. Die Leidtragenden sind die Schüler. Das ist ein Hin und Her. Es ist nicht wirklich klar, ob es angestrichen wird oder nicht. Es geht alles durcheinander. Sachsen, erstes Bundesland diese Woche, das hat offiziell verboten, überhaupt zu gendern in Schulen. Schleswig-Holstein, Bayern, Hamburg auch total konservativ unterwegs. Streichen es aber nicht als Fehler an, sondern wollen nur nicht, dass es verpflichtend wird. Wie geht man damit um? Oder ich finde, man könnte es insgesamt einfach entspannter sehen, wer gendert, der gendert und wer nicht, der nicht. Aber
so würde ich es auch sehen, klassische liberale Position, Toleranz. Also, und das ist ja eine sprachliche Entwicklung, die wir sehen. Ich meine, das hat der Rat ja auch gesagt, deshalb will er es beobachten. Es gibt eine Entwicklung dahin, die Art und auch die Form, wie man das macht, wird sich dauernd ändern, ob es jetzt das Sternchen ist oder der Doppelpunkt oder der Unterstrich. Das wird sich ändern, deshalb würde ich einfach sagen, man sollte es so laufen lassen und beobachten tatsächlich, aber das heißt eben auch nicht, Leute bestrafen dafür, dass sie es benutzen. Das heißt, heißt vor allem nicht die Kinder in der Schule.
Ich hatte gestern ein Gespräch mit der Präsidentin des Bayerischen Lehrerverbandes und die war erstaunlich offen und ich fand, die hat eigentlich einen schönen Gedanken gebracht. Sie hat gesagt, das Wesentliche ist, dass man diese ganze gesellschaftliche Debatte wirklich in den Unterricht trägt und dass das diskutiert wird. Das wäre doch eigentlich wichtig, oder? Warum das für Menschen wichtig ist und wo es benutzt wird, wie diskutiert wird?
Also mein Eindruck ist, dass die Kinder wahrscheinlich sogar noch relativ offen dafür sind. Es gibt natürlich eine Gegenbewegung. Die ganze Debatte ist eine Debatte, weil es natürlich eine populistische Gegenbewegung gibt, die das irgendwie findet, eine Zumutung, dass, und das denke ich, sind vor allem ältere, etwas konservativere Menschen, die sich jetzt in ihrer Sprachentwicklung etwas überholt fühlen. Und das ist wahrscheinlich das, was uns allen passieren wird, auch mit der demografischen Entwicklung in Deutschland. Haben wir jetzt sehr viele ältere Leute und die haben immer so ein bisschen das Gefühl, dass das, was die jungen Leute so reden und was die so machen, irgendwie ein bisschen an dem vorbeigeht, womit sie groß geworden sind. Aber ich glaube, da ich jetzt auch bald zu den Älteren gehören werde, daran müssen wir uns dann einfach gewöhnen. So ist es eben.
Wissen Sie, welches Wort hier bei mir steht? Generationenproblem, Fragezeichen.
Das ist es, glaube ich, meines Erachtens, ganz klar. Und da muss man einfach sagen, da gehört das Recht der Jugend.
Ja, wir müssen auch nochmal sagen, der Rat der deutschen Rechtschreibung hat es auch deshalb entschieden, das ist auch schön, weil er grammatikalische Folgeprobleme fürchtet. Die Formulierung fand ich erstmal interessant, ohne dass ich mir die Folgeprobleme sofort erschlossen hätten. Deswegen hören wir mal den Chef des Ganzen, Josef Lange.
Ich kann das mit einem Satz erläutern, den ich nicht zu Ende führen kann, grammatisch korrekt. Es geht um die Position des Sternchen, der Präsident Sternchen in Komma. Die oder der? Oder wie soll ich jetzt weiter diesen Satz führen? Ich kann es nicht.
Herr Großepart, können Sie denn den Satz zu Ende führen?
Ich mache da immer einen Querstrich, der, die und dann, also der, Querstrich, die und dann weiter. Aber das wird unschön. Das sind natürlich die guten Beispiele. Die Sätze werden Monster und unschön. Und da muss man sich natürlich überlegen, ob man nicht elegantere Formulierungen finden kann. Sowas will sozusagen in einem Roman abends zu später Stunde niemand so ganz gerne lesen. Aber wenn es zum Beispiel offizielle Verkündigungen sind, wo man wirklich versuchen will, und darum geht's ja. Wir wollen ja auch mit unserer Sprache deutlich machen, dass wir inklusiv sind, dass wir die beiden Geschlechter und vielleicht eben jetzt in Zukunft auch noch mehr als zwei Geschlechter integrieren wollen und dass wir dazwischen nicht auch sprachlich nicht diskriminieren wollen. Nun muss natürlich diese Reform auch bei der Bevölkerung irgendwie ankommen, wenn die Sache zu kompliziert wird oder zu gekünstelt. Ich denke da eben insbesondere an so Ausdrücke wie Raumpflegerinnen, das hat sich irgendwie nicht durchgesetzt, obwohl es gut gemeint war. Deshalb müssen wir irgendwie auch sprachliche Reformen haben, die tatsächlich die gut gemeinte Intention dann letztendlich in die Bevölkerung tragen und auch von der akzeptiert werden.
Wir haben es am Anfang dieser Sendung schon angesprochen, Gerechtigkeitsempfinden. Bei diesem Thema, das jetzt kommt, ein ganz großes. Es geht um die südafrikanische Leichtathletin Caster Semenya, 800-Meter-Läuferin, Weltmeisterin, Olympiasiegerin, eine intergeschlechtliche Frau, bei der von Geburt an sie als weiblich eingestuft worden ist, sie aber XY-Chromosomen besitzt und einen natürlich erhöhten Testosteronspiegel. Sie kämpft seit Jahren gegen die Regel des Weltleichtathletik-Weltverbandes aus dem Jahr 2019, der Oberregeln für Testosteron jetzt vorschreibt und sie zwingt, wenn sie starten möchte, bei den Frauen die Werte medikamentös zu senken. Da weigert sie sich. Jetzt hat sie vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg wegen Diskriminierung geklagt und Recht bekommen, was allerdings noch nicht heißt, dass sie wieder starten darf. Stefan Gosepart, bei dem Prozess ging es jetzt um vorhergehende Klagen und auch darum, dass sie nicht ausreichend Unterstützung bekommen hat. Aber die Frage dahinter ist ja, kann man die Frau bei den Frauen starten lassen, wenn sie sich weigert, ihre Testosteronwerte künstlich zu senken?
Man muss ja das Thema erstmal etwas allgemeiner auffassen, nämlich es geht um Chancengleichheit. Und was wollen wir mit Chancengleichheit im Sport? Im Wesentlichen denke ich tatsächlich, anders als bei Chancengleichheit im Beruf, geht es darum, dass wir ein Wettrennen in diesem Fall sehen wollen, was irgendwie spannend bleibt und wo der Sieger oder die Siegerin nicht von vornherein immer feststeht. Und dementsprechend müssen die Startpositionen im wörtlichen und im übertragenen Sinne für alle ungefähr gleich sein, sonst ist es eben nicht kein faires Rennen und kein spannendes Rennen. Und in dem Fall ist natürlich so, wenn die höhere Testosteronwerte hat und die ihr klarerweise einen Sieg verschaffen, und so ist es ja streckenweise gewesen, lesen, dann wird das auch irgendwie langweilig. Und in dem Sinne würden wir auch sagen, da ist die Chancengleichheit verletzt, weil ja andere gar nicht mit ihren natürlichen Mitteln dagegen ankommen kann. Also insofern verstehe ich, dass man sagen will, um der Chancengleichheit willen, muss man gleiche Startchancen haben. Gleichzeitig finde ich aber, muss man sich doch eigentlich auch klar machen, selbst wenn zum Frauenrennen nur Frauen zugelassen werden sollen und jetzt eben die Frage ist, ob das jetzt irgendwie noch im einem bestimmten Hinsicht eine Frau ist oder eine intersexuelle Person, ist aber so, Frau ist auch nicht Frau. Einige Frauen sind körperlich athletisch geboren und trainiert worden, weil sie aus einem Elternhaus oder einer Schule oder einer Gegend kommen, wo das passiert ist, und andere nicht. Und hier finden wir zum Beispiel keine Verletzung der Chancengleichheit. Das sind zwei Frauen, aber es ist schon sofort klar, dass natürlich nur die athletische Frau gewinnen wird und die nicht-athletische nicht. Und da finden wir interessanterweise gar nicht, dass es eine Verletzung ist. Also insofern geht es jetzt nicht um Frau sein als solches, sondern das macht, glaube ich, das letzte Beispiel klar, dass wir natürlich wollen, dass die gleichen Voraussetzungen haben, egal woher sie sie haben, meistens nämlich körperlich, damit es ein spannendes Rennen bleibt.
Nee, das sehe ich total anders. Also erstmal per Definition ist sie genetisch ein Mann. XY-Chromosomen hat sonst niemand anders. Ich muss auch sagen, ich habe diesen Fall seit Jahrzehnten beobachtet, bin selbst die 800 Meter gelaufen. Für die, die sich da nicht so auskennen, aber die Zahlen muss man trotzdem mal nennen. 2008 ist sie bei den Juniorinnen gelaufen. Eine Zeit von 2:12. Das ist ganz gut für dieses Alter, aber auch international nicht interessant. Ein Jahr später ist sie 1:56 gelaufen. Wer sich ein bisschen auskennt zum Leistungssport, das ist unmöglich normalerweise. Mhm. Und damals kam eben schon die erste Skepsis auf. Das geht einfach nicht. Und da ging dann dieser ganze Fall ins Rollen und das hat dann tatsächlich bis 2019 gedauert, bis diese Testosteronregeln aufgestellt worden sind. Ich finde es einfach ungerecht. Es ist ungerecht. Die anderen haben keine Chance.
Ja, das würde ich jetzt auch nicht bestreiten. Die Frage ist jetzt nur, und deshalb sind ja Regeln erlassen worden, den Testosteronspiegel zu senken oder sie auszuschließen. Und in der Logik einer Sportfairness leuchtet mir das total ein. Die hat überragende Startchancen, also bessere als andere, und deshalb ist die Sache von vornherein klar.
Da geht es aber für mich auch nicht um Spannung, sondern um Gerechtigkeit den anderen gegenüber, weil die im Zweifel nicht mehr antreten, weil es ihnen auch die Motivation nimmt.
Ja, aber die Gerechtigkeit, das klingt nach so einem großen Wort und ich beschäftige mich damit, aber hier muss man doch gerade sagen, Gerechtigkeit wofür? Es geht doch Gerechtigkeit, sie haben ja keinen Anspruch darauf, die 800 Meter zu gewinnen. Ja? Sie haben es in dem Sinne ja nicht verdient, weil es was mit ihren körperlichen und motivationalen Eigenschaften zu tun hat, die ihnen in die Wiege gelegt worden sind. Und deshalb ist es sowieso nicht gerecht, dass jemand so ausgestattet ist, dass er die 800 Meter leicht gewinnt. Sondern es geht jetzt eher darum, dass wir in einem Wettbewerb, den wir alle wollen oder die Mehrheit von uns wollen, dass wir den intern nach Spielregeln gestalten, die irgendwie es fair machen und auch spannend. Das ist so, als wenn wir die Fußballspielregeln dauernd anpassen und auf einmal irgendwie Abseits einführen, weil wir denken, das ist unfair, wenn da vorne ein Abstauber steht. Das liegt aber an uns. Das sind nicht abstrakte Gerechtigkeitsüberlegungen, sondern dass wir das Spiel für uns spannend und das heißt eben auch offen gestalten.
Ja, es geht natürlich, Kessa Semania, geht es natürlich auch um ihre Menschenwürde. Gut. Sie sagt, ich bin, wie ich bin. Ich finde, es ist ein Riesendilemma zwischen Menschenwürde und Chancengerechtigkeit, weil wenn wir jetzt bei Gerechtigkeit sind und nochmal auf Aristoteles, der ja immer die Wahrheit in der Mitte sucht, zurückkommen, dann wäre die Mitte in diesem Fall ja eine extra Kategorie, wo intergeschlechtliche Personen starten.
In der Tat.
Bloß da gibt es natürlich überhaupt nicht genügend. Das wäre auch keine Herausforderung mehr dann für die echten Sportler wie Kessa Semania. Also das Dilemma bleibt,
aber
oder?
Haben Sie da nicht mein Argument gekauft? Dann würde sie gegebenenfalls allein an dem Rennen antreten und wird das Rennen auch gewinnen. Und was ist das anders als zu sagen, ist totlangweilig.
Richtig. Ja. Aber ja, gut. Wir lassen es einfach mal so stehen. Die Zukunft der Ukraine liegt in der NATO, so klar wie unklar die Formulierung nach dem NATO-Gipfel im litauischen Vilnius diese Woche. Da hätte sich der ukrainische Präsident Zelensky wohl mehr gewünscht, aber es bleibt bei vagen Vertröstungen.
Will not weaken. We will stand for liberty and freedom today, tomorrow and for as long as it takes.
Ja, das war Joe Biden, der gesagt hat, wir sind nicht schwach und wir unterstützen die Ukraine im Prinzip so lange wie nötig. Ja, die Zusagen sind aber eigentlich die alten, wenn auch keine schwachen. Neue Waffenlieferungen gibt es, dauerhafte Solidarität und die Aufwertung der politischen Beziehungen durch die Gründung des NATO-Ukraine-Rats. Stefan Gosepart, ist das genug?
Ja, also Es ist auf jeden Fall die richtige politische Marschrichtung der Ukraine, jetzt schon die NATO-Mitgliedschaft anzubieten oder ihr Versprechung für die baldige Zukunft zu machen, scheint mir falsch zu sein. Wir würden damit einfach eine Eskalation des Konflikts riskieren, denn dann wäre ja sozusagen der NATO-Fall eingetreten, weil die Ukraine ja eben überfallen worden ist. Es scheint mir viel klüger zu sein, die Ukraine jetzt so stark wie möglich zu unterstützen, dann, wenn es ihr gelingt, mit westlichen Mitteln ihre Freiheit wieder zu erlangen, sie dann wieder aufzubauen und ihr zu helfen, demokratisch zu werden. Das finde ich jetzt auch noch ganz wichtig. Wir wollen, wenn möglich, in der NATO nur demokratische und liberale Staaten haben, die zu verteidigen es sich auch wirklich lohnt. Und dann sollten wir ihr die NATO-Mitgliedschaft anbieten.
Das ist vor allem die Argumentation, die Deutschland und die USA auch führen, die eben eine weitere Eskalation mit Russland befürchten, wenn es so käme, wenn man jetzt sagen würde, NATO-Mitgliedschaft der Ukraine bringen wir auf den Weg, ist ein ganz großer, wichtiger Punkt. Man könnte aber auch genau umgekehrt argumentieren. Das tun ja viele Kritiker, die sagen, es braucht ein richtig starkes Signal Richtung Moskau und das wäre es.
Ja, aber vielleicht ein zu starkes Signal. Also das heißt ja dann de facto, wenn wir das heute beschließen würden, wir hätten den NATO-Fall und das heißt, es gäbe deutsche oder amerikanische Truppen im Kampf mit russischen Truppen. Und ich glaube, das ist im Moment kein gutes Signal an Russland. Also die russische Invasion ist durch nichts zu rechtfertigen, aber man muss natürlich jetzt auch sehen, dass man diesen Krieg irgendwie beendet bekommt und dass die Russen nicht überreagieren, wenn sie sehen, dass sie diesen Krieg verlieren werden. Und das heißt, dass sie sich zurückziehen aus der Ukraine und dann die Ukraine zukünftig in Ruhe lassen.
Ich sehe es letztendlich genauso. Man kann nicht einfach irgendwelche Rechtsmechanismen außer Kraft setzen und jetzt mal eben die Ukraine aufnehmen. Aber die Mehrheit der Europäer ist zumindest mittlerweile dafür, einen Fahrplan anzubieten, das Ganze ein bisschen konkreter zu machen. Da sind eben Deutschland und die USA auch extrem zurückhaltend. Die Frage, die man vielleicht stellen kann, ob der Fahrplan schon konkreter werden kann, was immer das auch im Detail dann heißt, oder?
Na, ich finde, es hängt sehr davon ab, mit was für einem Staat wir es zu tun haben nach Beendigung des Krieges. Und da sind ja verschiedene Kriegsenden möglich. Und wir wollen natürlich eine Ukraine nur in die NATO aufnehmen, die ein selbstständiger Staat ist, also kein von Russland abhängiger Staat, das würde dann schon gar nicht gehen, die intern gut organisiert ist und die insgesamt sich eben auch den europäischen Werten verpflichtet fühlt. Die Europäische Union hat ihnen ja eine Aufnahmeperspektive eröffnet und da werden die ja auch festgelegt, also die europäischen Werte sollten gerne umgesetzt werden. Und wenn wir sehen, dass das möglich ist, dann könnte es ein Beitrittskandidat werden.
Jetzt kritisieren einige oder sehen eine Schwächung der NATO nach diesem Gipfel, weil man sich eben uneins ist. Bisschen übertrieben, oder?
Auf jeden Fall. Ich meine, das ist eine beinahe essentielle Frage für die NATO, ob sie sich in dieser Hinsicht erweitert und was sie an der Stelle macht. Ich finde, man muss jetzt auch nicht jede Kontroverse gleich zu einem Streit hochspielen. Man hat da unterschiedliche Ansichten und man braucht auch ein bisschen die jeweiligen Länder, um sich da zurechtzuruckeln. Das ist auch für uns ein Lernprozess. In Deutschland meine ich jetzt auch Kriegswaffen in die Ukraine. Wir sehen ja, dass wir uns in den 2 Jahren jetzt doch ein ganzes Stück entwickelt haben, auch die Bevölkerungsmeinung. Man hat nicht immer am Anfang die definitive Antwort. Das finde ich normal in der Politik.
Trotzdem existiert offensichtlich das Bedürfnis von vielen der Ukraine, noch ein stärkeres Signal auch zu setzen. So kann ich zum Beispiel nur die Äußerung des Leiters der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, deuten, der klar kritisiert hat, dass die NATO bei ihrem Gipfel noch nicht mal ein Signal für einen zeitnahen Beitrag gesendet hat und formuliert hat, das sei mehr als ein Schönheitsfleck. Können Sie es verstehen?
Nein.
Also Man soll keine geschlossenen Fragen stellen als Moderatorin.
Also ich verstehe das Signal so, dass gesagt wird, im Prinzip kann die Ukraine und sollte die Ukraine, wenn es zu einem Friedensabschluss kommt und zu einem demokratischen, liberalen Staat in die NATO aufgenommen werden. Wann das genau ist und wie das genau umgesetzt wird, bleibt bis jetzt offen. Das heißt, es gibt eigentlich eine Perspektive, aber keinen konkreten Zeitplan. Und das finde ich genau richtig, weil wir nicht wissen, wie dieser Zeitplan aussieht, weil im Moment keiner genau weiß, wie dieser Krieg ausgehen wird.
Das heißt, ein aktuelles Gerechtigkeitsproblem können Sie nicht ausmachen.
Das Gerechtigkeitsproblem wäre nur dann da, wenn wir die Ukraine nicht genug unterstützen würden. Aber das sehe ich im Moment nicht. Das wird natürlich auch immer in jedem Einzelfall neu verhandelt werden müssen. Aber im Prinzip sehe ich jetzt eine große westliche Bereitschaft, die Ukraine zu unterstützen. Das viel größere Drama ist nicht der NATO-Beitritt jetzige, sondern die Frage, wer die nächsten amerikanischen Präsidentschaftswahlen gewinnt. Und wenn Trump sie gewinnt, dann wird er die nach allen Ankündigungen die Ukraine nicht unterstützen. Und dann haben wir ein größeres Problem, ein viel größeres Problem.
Aber das wäre dann ein Thema für eine andere Sendung, soweit wird es vielleicht nicht kommen. Studio 9 der Tag mit dem Philosophen Stefan Gosepart, der die Stunde mit mir verbracht hat, die mehr oder weniger, wir haben es gesagt, im Zeichen der Gerechtigkeit stand. Und von daher frage ich Sie, ist es gerecht, dass Sie jetzt nach Hause gehen dürfen und ich noch bis zum Abend arbeiten muss?
Ja, ist ja Ihr Job. Und für mich war es ein Vergnügen, hier zu sein.
Das ist eine bisschen simple Antwort, aber ja. ich entlasse Sie mal aufgrund der
Arbeitsteilung
Zeit.
Arbeitsteilung ist gerecht.
Am Ende dieser Sendung.
Wunderbar, genau.
Stefan Gosepart, danke fürs Sein.